Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns zum Blick in die Bibel. Ich freue mich, ich bin begeistert. Amen. Jetzt, worum geht's heute? Heute geht's um den prophetischen Gottesbeweis. Man kann Gott nicht beweisen, zumindest noch nicht mit den naturwissenschaftlichen Mitteln. Aber Gott hat was gegeben, was eindeutig ist, was man nicht wegdiskutieren kann und was nicht zu widerlegen ist. Und zwar das prophetische Zeugnis. Gott hat gesagt, es wird etwas passieren, einer wird kommen und dann ist es passiert. Und es ist wieder und wieder und wieder passiert. Wir haben das letzte Woche schon ein wenig begonnen, uns anzuschauen. Wir haben immerhin 10 Prophetien aus dem Alten Testament gesehen, die sich im Neuen Testament in Jesus erfüllt haben. Und wenn du siehst, da schlagen dir die Ohren, ja, da klappen dir die Augendeckel. Wenn du siehst, wie 700 Jahre oder 1000 Jahre, bevor es passiert ist, etwas im Detail gesagt worden ist und dann tatsächlich so passiert ist und aufgeschrieben worden ist von Leuten, die dabei waren, Augenzeugen, die dabei waren. Das ist hammermäßig. Und das inspiriert deinen Glauben. Wie kam ich drauf? Ich kam seinerzeit drauf, weil ich Lukas Kapitel 24 gelesen habe. In Lukas 24 ist es so, dass zwei völlig niedergeschlagene Christusjünger nach Emmaus gehen. Und dann schließt sich einer ihnen an, ein Wanderer. Dieser Wanderer ist der auferstandene Christus. Der Herr der Herren, der König der Könige. Derjenige, der den Tod besiegt hat. Der läuft neben ihnen her und sie erkennen ihn nicht. Die waren deswegen niedergeschlagen, weil sie ihn nicht erkannt haben. Wenn sie ihn erkannt hätten, wären sie nicht mehr niedergeschlagen gewesen, sondern hätten gleich angefangen zu jubeln. Aber er hat sich ihnen nicht gleich geoffenbart. Das ist wichtig für dich und mich auch. Vielmehr hat er ihnen diese, 10 Kilometer von Jerusalem nach Emmaus, jede Schrift angefangen von Mose über die Propheten auszulegen, die den Messias betreffen. Er hat ihnen also die Weissagungen von Mose an bis zu Maleachi hat ihnen ausgelegt. Ist natürlich viel zu viel für uns. Wir haben keine 2 Stunden, um uns das alles anzuhören. Wir haben das deswegen ein wenig eingedampft. Nur fast völlig raus. Die gingen miteinander und Jesus hat ihnen die Schriften erklärt. Überleg dir das mal. Du hast Jesus als Bibellehrer, aber du weißt nicht, dass es Jesus ist. Du denkst, es ist einfach ein Wanderer. Aber irgendwie spricht dich das an, was der sagt. Irgendwie brennt dir das Herz. Und dann sind sie daheim und der Wanderer will scheinbar weitergehen. Aber dann sagen sie, du, bleib doch hier, übernacht doch bei uns, ist doch gerade so schön gewesen. Und er sagt, allzu gut und geht mit rein. Und dann bricht er mit ihnen das Brot und beim Brechen des Brotes wird er von ihnen erkannt. Das letzte Mal, dass er mit Jüngern das Brot gebrochen hat, war im Obersaal beim Abendmahl. Und jetzt plötzlich bricht das wieder. Ich kann mir das vorstellen, dass er im Obersaal war, Jesus sich hingestellt hat und gebetet hat und dann das Brot gebrochen hat. Und genau dasselbe macht er jetzt wieder. Er nimmt das Brot, stellt sich hin und bricht. Und in dem Moment gehen ihnen die Augen auf und sie sehen, dass er es ist. Dann wird er vor ihnen unsichtbar. Und dann sind sie plötzlich nicht mehr niedergeschlagen, sondern sie sind erfüllt von großer Freude. Wer wäre auch gern erfüllt von großer Freude? Gut, sehr gut, prima. Ist genau richtig heute hier. Jesus hätte sich ihnen zu erkennen geben können, hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er ihnen das Wort Gottes erklärt. Als sie genug Wort Gottes in ihrem Herzen hatten, haben sie plötzlich eine geistliche Schau bekommen, die sie vorher nicht hatten. Und ich behaupte jetzt, auch du bekommst eine geistliche Schau, die du vorher nicht hattest, wenn du dich abfüllst mit dem Wort Gottes. Nicht nur mit vielen Buchstaben und vielen Worten, sondern mit Verständnis aus Gottes Wort. Denn Jesus hat ihnen ja nur aufgeschlossen, was sie bereits gekannt haben. Die Bibelstellen haben sie schon gekannt, sie haben sie noch nicht richtig gedeutet. Aber jetzt plötzlich werden sie richtig gedeutet. Und in dem Moment, in dem die Schriftstellen richtig gedeutet wurden, wird Jesus vor ihnen sichtbar und sie erkennen ihn. Ich sage dir mal eins, der Grund, weshalb du nicht mehr Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott hast, ist deswegen, weil in dir nicht besonders viel Wort Gottes steckt. Das Gott entzünden könnte, das eine Leuchte für dich sein könnte. Schon im Psalm 119 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Im Licht siehst du Sachen. Und im Licht siehst du auch den Jesus, der neben dir steht und die ganze Zeit schon geredet hat. Der hat die ganze Zeit geredet und dich aufgeklärt und du hast es nicht gemerkt. Wisst ihr, heute ist Sonntag und viele Prediger predigen heute und die machen exakt genau dasselbe wie Jesus. Eigentlich ist es Jesus, der spricht und seine Geheimnisse entfalten tut. Aber die Leute sehen ihn nicht, sie sehen nur den Prediger. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass du innerlich offen bist und es akzeptierst und erkennst, dass es richtig ist. was da gesagt wird. Also wenn es richtig ist, ja, weil es wird ja unheimlich viel Mist, Drecks, Schrott verkündigt. Aber ich sage schon mal eins, wenn du offen bist für Jesus und ihm nachfolgen willst, dann würde ich das im Herzen ansprechen und dann wirst du merken, ach so. Und dann setzt sich ein Bild Christi vor deinem Auge zusammen, dann weißt du, wie er wirklich ist und dann kannst du ganz anders beten, dann erkennst du ihn ganz anders, dann hast du einen ganz anderen Zugang zu ihm und diesen Zugang, den wollen wir uns erschließen. Amen. Deswegen machen wir das jetzt so, wie Jesus es mit denen gemacht hat. Wir gehen durch bestimmte Schriftstellen durch und lassen die zu uns sprechen. Weissagungen über den Christus. Letzte Woche haben wir schon 10 besprochen. Und falls du nicht dabei warst und es nicht gehört hast, dann ermutige ich dich ganz stark, diese Botschaft nochmal anzuhören. Die heißt, gute Gründe, um an Jesus zu glauben. Das prophetische Zeugnis, Prophetien über Jesus. Heute heißt meine Botschaft, der prophetische Gottesbeweis. Der prophetische Gottesbeweis, Prophetien über Jesus, Teil 2. Und wir steigen gleich ein. Und weil ich ziemlich viel in der Bibel rumschlagen muss, habe ich mir gedacht, ich spare mal heute die Papierversion und gehe hier zur digitalen, die geht schneller zum Umblättern. Und wir machen dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben uns in den Himmel versetzt. Ihr merkt das hinter mir, das Bild ist so, wie sich naive Gemüter wie ich zum Beispiel den Himmel vorstellen. Sehr kitschig, ich gebe es zu. Aber was willst du machen? Ist halt jetzt so. Amen. Gut. Also, ein weiterer Punkt, der ein Gottesbeweis ist, anhand dessen Jesus erklärt hat, wer er ist. Prophetien über den Messias, über den Christus im Alten Testament. Der letzte Prophet im Alten Testament heißt Maleachi. Und in Kapitel 3 weissagt er über Johannes den Täufer und über Jesus. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Gott spricht hier. Wer hat den Weg vor Jesus bereitet? Johannes der Täufer. Seine Weissagung über Johannes den Täufer. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Der Herr, den sie suchen, und der Engel des Bundes, den sie begehrt haben, ist Jesus gewesen. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Und dann kommt Vers 2, den sparen wir uns jetzt. Das war jetzt nur Vers 1. Als Jesus im Tempel auftrat und begonnen hat zu predigen, ist der Gott dieses Tempels in dem Tempel erschienen. In den normalen Tempeln, wenn du schon mal in Indien oder sonst wo warst, da steht irgendwo, möglicherweise sogar noch hinter Gittern, damit er nicht beschädigt wird, ein Götze, der schaut dich dann grimmig an. Vielleicht mit seinen 20 Armen oder mit seinem Rüssel. Wie gesagt, es gibt ja viele interessante Götter. Und die schweigen aber alle. Ja, die sitzen nur da und sind aus Stein und dann murmelst du Gebete und brennst Räucherstäbchen ab und haust vielleicht eine Mango auf den Boden, machst eine Sauerei. Das ist dann ein Opfer für diesen Gott. Im Tempel von Jerusalem, so im Jahr 30 nach Christus, war es ganz anders. Da ist plötzlich der Gott des Tempels im Tempel erschienen. Jesus nämlich. Und hat dort geredet. Stell dir das mal vor. Da ist es nicht eine Figur, die plötzlich lebendig geworden ist, sondern der Gott selber, Jesus selber, ist Mensch geworden und hat sich dort geoffenbart und hat dort gepredigt und hat einen gewaltigen Zulauf bekommen. Einen so großen Zulauf, dass er so viel Neid erregt hat, dass seine Konkurrenten ihn dann überliefert haben aus Neid an die Römer und die haben ihn dann gekreuzigt, haben ihn beseitigt. Also Neid, auch in großen Organisationen, ist so eine Sache. Aber wir halten mal fest, da gab es einen, der Bote war und da gab es einen, der Herr war. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, sagt der Herr. Der Bote, der vor ihm hergesandt wurde, war Johannes und der danach kam, war Jesus. Jetzt haben die beiden miteinander sich nicht gestritten. Johannes war nicht neidisch auf Jesus, Jesus nicht auf Johannes, sondern die haben kooperiert, die haben Teamwork gemacht. Sag mal, Teamwork ist gut. Als es nämlich dann so war, dass eine Abteilung, die Abteilung von Johannes dem Täufer, gemerkt hat, dass die Abteilung von Jesus, diesen neuen Angestellten hier, ja, so erfolgreich ist, da haben die Mitarbeiter untereinander sich gekabbelt. Kannst du nachlesen in Johannes Kapitel 3. Es entstand eine Streitfrage über die Reinigung. Das bedeutet, die haben sich über die Taufe gestritten. Und dann sind sie zu Johannes gegangen und haben sich bei ihm beschwert. Rabbi, der von einer anderen Abteilung, der ist viel erfolgreicher als wir. Und was sagt Johannes? Der sagt nicht, ja, schauen wir, dass wir ihn ausboten, diesen Neuen, diesen Jesus. Macht er nicht. Er sagt, jeder hat seinen Teil. Ich bin der Bote. Er ist der Überflieger. Ich bin derjenige, der auf ihn hinweist. Wir machen hier Teamwork. Ich muss abnehmen, sagt er. Er muss zunehmen. Leute, das kann nicht jeder sagen. Das hat Johannes den Täufer zu seinem großartigen Mann gemacht. Teamwork ist gut. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, heißt es. Also tracht danach, dass du mit Leuten zusammen bist, mit denen du Eintracht hast. Denn, Jakobus, wo Streit und Neid ist, da ist Zwietracht und jede böse Tat. Also Streit willst du nach Möglichkeit vermeiden. Wenn du einen Streithansel siehst oder kennenlernst, jemanden, der notorisch für seine schlechte Laune ist, dann ist es vielleicht nicht schlecht, ja, dich da nicht anstecken zu lassen, sondern dann zu sagen, hey, Gottes Segen dir, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr, auf Wiederschauen, muss leider weg. Ja, und dann bist du woanders und bist mit Leuten zusammen, die gesellschaftsfähig sind. Amen. Also das ist schon mal ein guter Punkt. Komm gleich zum nächsten. Nämlich zum Gegenteil von einem Teamworker, zum Gegenteil von jemandem, der gesagt hat, Jesus steht im Mittelpunkt, so wie Johannes der Täufer das hatte, sondern jemand, der anders drauf war. Den finden wir in Psalm 41, Vers 10. Ich lese mal nur die Stelle vor und du sagst mir, wer es ist. Psalm 41, Vers 10. Sogar der Mann meines Friedens, das bedeutet sogar mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. Wer? Ja, ganz genau. Judas, der Kandidat, hat 100 Punkte, wer immer das gesagt hat. Tobias, ganz genau. Es war Judas. Einer, sagt Jesus im Abendmahlsaal oben, einer von euch wird mich verraten. Und alle sagen, ah, doch nicht ich, doch nicht ich. Und Petrus, sehr clever, der weiß, dass Johannes einen besonderen Draht hat zu Jesus. Deswegen lehnt er sich zu Johannes rüber und sagt zu ihm, sag mal, find mal raus, wer es ist. Schau, Petrus ist schlau. Der geht nicht zu Jesus hin und sagt, Herr, wer ist es? Weil das würde Jesus ihm nicht sagen. Der würde sagen, geht dir nichts an. Aber Johannes hat einen guten Draht zu Jesus, einen besonders guten Draht zu Jesus. Irgendwie haben sich die besonders gut verstanden, die beiden. Waren auch Cousins, mal abgesehen davon. Und Petrus sagt, Johannes fragt ihn, du Herr, sag mal, wer ist es denn eigentlich? Und dann sagt Jesus, der, dem ich den Brotbissen gebe. Dann taucht er den Bissen ein und reicht ihm den Judas. Jetzt hat er das durch eine Geste geoffenbart. Der, der mit mir Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. Nachdem er gegessen hat, ist Judas aufgestanden, hat die Ferse erhoben und ist losgegangen und hat was gemacht. Er hat, obwohl er selber ein Abteilungsleiter war in dieser Firma, er war immerhin der Verwalter, er war der Finanzminister von Jesus sozusagen, er war der Kassenwart, obwohl er also ein Leiter, ein Abteilungsleiter in dieser Firma war, wenn man muss so sehen, hat er Betriebsgeheimnisse, nämlich Jesus, an die Konkurrenz verkauft. Für 30 Silberlinge. Da hat Jesus einen in seiner Firma gehabt, der nicht seine Interessen vertreten hat, sondern in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Wenn Jesus das passiert ist, dann kann es dir auch passieren. Und der Herr sagt zu dir, wenn du so einen Kollegen hast, der vollendete Manieren hat, der freundlich ist, der höflich ist, dem man nicht ansieht, was für eine Schlange, was für ein Teufel das in Wirklichkeit ist, aber du hast es mitbekommen. Du kriegst es raus. Du findest es raus. Der Herr sagt zu dir, der wird dir nicht schaden können. Und du sagst jetzt, aber Judas hat Jesus doch geschadet. Ja, hat Judas Jesus geschadet? Also kurzfristig natürlich, aber langfristig? Nee, ne? Im Gegenteil. Judas hat sich selber mit vielen Schmerzen durchbohrt. Judas war derjenige, der zum Schluss gescheitert ist, auf ganzer Linie. So, Judas geht tatsächlich her und sabotiert die Firma seines Chefs. Aus seiner privilegierten Position heraus, die versilbert er buchstäblich und liefert das größte Betriebsgeheimnis an die Konkurrenz aus, nämlich Jesus selber. Wenn du also jemanden in deiner Firma hast, der gegen dich arbeiten tut, denk dran, Jesus hatte auch so einen. Und Gott hat ihn nicht automatisch aus dem Weg geräumt, sondern Gott hat ihn wirken lassen. Und sogar Jesus hat ihn an dieser Position, an dieser Stelle wirken lassen. Obwohl Jesus wusste, dass er ein Teufel war. Obwohl er wusste, dass er ein Dieb war. Das sagt Jesus schon in Johannes Kapitel 6. Einer von euch 12 ist ein Teufel. Der wusste genau, was da los ist. Trotzdem hat er ihn gelassen. Interessant. Also, du musst dich vor Maulwürfen deiner Firma nicht fürchten. Wenn du mit dem Herrn gehst, dann geht der Herr mit dir. Und dann wird es so sein, dass er diese Leute abbiegt. Und sogar wenn sie dir schaden, sogar wenn sie deine Existenz vernichten. Denn was ist passiert? Judas hat sein Werk vollbracht, dieser Dieb. Und Jesus ist verhaftet worden. Das Missionswerk Jesus von Nazareth ist auseinandergefallen. Und die Existenz von Jesus ist tatsächlich wirklich vernichtet worden. Und seine Mitarbeiter haben sich in alle Winde verteilt. Aber nur kurzfristig. Und Gott hat es alles erlaubt. Aber was ist dann passiert? Dann ist Jesus wiedergekommen, er ist von den Toten auferstanden. Einen guten Mann kann man nämlich nicht unten halten, der taucht wieder auf. Und wenn dir übel mitgespielt worden ist, durch einen Kollegen, und es so hingedreht worden ist, dass du gefeuert worden bist, dann sage ich dir heute was. Du wirst einen Job bekommen, der besser ist als der, den du verloren hast. Also für irgendjemanden ist das eine gute Nachricht. Dich hat man sabotiert. Du hast gute Arbeit geleistet, du hast nichts falsch gemacht, du hast dir nichts Schlechtes zu Schulden kommen lassen. Und trotzdem bist du abgesägt worden. Und jetzt liegst du da und sagst, oh Gott, gibt es noch Hoffnung und Hilfe? Ja, es gibt Hoffnung und Hilfe. Der Herr wird dich nehmen und wird dir einen besseren Job geben. Bisher war Jesus nämlich Wanderrabbi und es ist durchaus anspruchsvoll. Manchmal hat man ihm kein Hotel gegeben, weil er ein Jude war, zum Beispiel in Samaria. Zu anderen Zeiten hat man ihn verfolgt und aus dem Tempel rausgeworfen. Nach einer Predigt hat man versucht, ihn zu lynchen. Ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ich bewerbe mich auch da gar nicht um sowas. Ja? Solche Sachen sind Jesus passiert. Und dann ist er vernichtet worden, aber dann hat Gott ihn genommen. Gott hat ihn genommen, hat ihn wieder auferweckt. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters. Er ist befördert worden in eine Generaldirektorenposition. Eine viel bessere Position, mit viel mehr Vollmacht. Er kann sich und seine Gaben jetzt endlich richtig ausleben. Also manchmal ist Mist auch Dünger. Amen. Wie gesagt, eine gute Botschaft. Amen, ist doch gute Nachricht, oder? Finde ich schon. Und wir sind nur zu zwei Punkten bis jetzt gekommen. Ich habe eigentlich noch ein paar mehr. Lass mich weitergehen zum nächsten Punkt. Ja, ich muss vielleicht Folgendes noch sagen. Judas war geldliebend. Judas war Geld, er hat das Geld geliebt. Und du musst sicher gehen, dass du nicht auch Geld liebst. Denn Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, derentwegen einige vom Glauben abgeirrt sind und sich mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, wenn ich immer ehrlich bin und nie mal ein bisschen mehr Aufschlag, ein bisschen mehr Stunden abrechne, als ich eigentlich geleistet habe, wenn ich mein Produkt nicht ein wenig teurer werden lasse, obwohl es eigentlich nicht sein müsste, wenn ich nicht ein wenig so betrügen tue. Erstens macht das doch jeder. Und zweitens, ich komme doch ansonsten nicht auf keinen grünen Zweig nicht. Soll denn das alles wird teurer, muss ich auch teurer werden und vielleicht noch ein bisschen teurer als notwendig. Das hat sich Judas auch gedacht. Und Judas kam dann auch auf einen grünen Zweig. Es war ja Frühling, als er dort hing an dem Baum. Er kam auf einen grünen Zweig, aber nicht so, wie er das eigentlich geplant hat. Und wenn du nicht aufpasst, dann kann dir dasselbe passieren. Wie beweist du also Gott, dass du nicht geldliebend bist? Also ich habe in der Bibel nachgeschaut und ich mache das so, dass ich Gott 10% von meinem Einkommen gebe. 10% von deinem Einkommen? Ja, 10% von, mache ich schon seit mehr als 40 Jahren. Bin noch nicht pleite gegangen. Und sage ich, ja, tatsächlich, ja. Schau, Judas hat genommen und hing dann an einem grünen Zweig. Abraham dagegen, der Vater der Gläubigen, der Freund Gottes, der hat seinen Zehnten gegeben, der erste Zehntengeber in der Bibel. Ich möchte als Freund Gottes gelten und nicht auf einen grünen Zweig kommen wie Judas. Also mache ich das. Und jetzt sagst du, okay, Pastor, okay, gut. Gibst du dann brutto oder netto? Ja, genau. Will ich den Brutto-Segen oder den Netto-Segen? Die Antwort ist ziemlich einfach. Je mehr, desto besser. Ein bisschen mehr ist ein bisschen besser, sage ich immer. Ja? Und mittlerweile ist es so, dass wir uns unseren Zehnten locker leisten können. Halleluja, preis dem Herrn. Und deswegen geben wir auch wesentlich mehr als unseren Zehnten. Sag ich jetzt nur einfach mal so. Also wir geben nicht nur Zehnten, sondern Zehnten und Opfergaben außerdem. An Missionswerke und andere, die vertrauenswürdig sind. Und manchmal einfach so irgendjemanden, der es eigentlich nicht verdient, aber trotzdem. Trotzdem was kriegt. Ja? Amen. Wichtig. So beweise ich, so demonstriere ich Gott, dass ich nicht geldliebend bin. Ansonsten, ehrlich, mir ist es wichtiger, irgendwie gut vor Gott dazustehen in diesen Dingen, als dieses Geld auf der Bank zu haben. Ehrlich wahr. Ist für mich überhaupt kein Thema. Ich würde mich schlecht fühlen. Ich würde sagen, Herr, oh, verlass mich nicht. Ja. Amen. Gut. Machen wir weiter. Das muss jeder selber wissen, aber so mache ich das. Amen. Jetzt noch was in diesem Zusammenhang, ihr Lieben. Was wir bei Jesus sehen, ist eine belastende Erfolglosigkeit, die übrigens auch geweissagt worden ist seinerzeit vom Propheten Jesaja. In Jesaja Kapitel 49, Vers 4. Wir müssten da ab Vers 1 anfangen zu lesen, ich habe aber da jetzt nicht die Zeit dazu. Dann würden wir sehen, das geht wirklich hier um den Messias. Und da ist die Rede von dem, den der Herr berufen hat, von Mutterleib und von seiner Mutterschoß an mit Namen erwähnt. Wer wurde von seiner Mutterschoß an mit Namen erwähnt? Also wem hat Gott seinen Namen verliehen? Jesus zum Beispiel, natürlich. Na, und er hat meinen Mund ein scharfes Schwert gemacht und er versteckt mich im Schatten seiner Hand. Das hat Jesus alles gemacht. Sein Wort hat durchgeschlagen. Und Gott hat ihn im Schatten seiner Hand verborgen, hat ihn geschützt, als man ihn lynchen wollte, in Nazareth zum Beispiel. Alles wunderbare Sachen. Und so weiter, an dir werde ich mich verherrlichen. Und dann jetzt Vers 4. Aber ich sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Im Garten Gethsemane sind ihm alle davongelaufen. Alle sind sie ihm von der Fahne gegangen. Keiner war mehr da, nur er. Und der Vater natürlich und die Engel Gottes um ihn herum. Aber kein Mensch war mehr da, um ihn zu helfen, um ihn zu unterstützen. Gut, der ist dann gestorben und er ist auferstanden, der Herr. Und dann ist er 40 Tage lang, ist er allen möglichen Leuten erschienen. Teilweise mehr als 500 auf einmal. Stell dir das mal vor. Gott erscheint in der Gemeinde, Jesus erscheint in der Gemeinde und er fängt an zu predigen vor 500 Leuten. Da möchte man doch sagen, nicht schlecht. Jetzt hat zu einem Erweckungserlebnis geführt im Herzen. Amen. Aber wie viele waren noch da an Pfingsten im Obersaal? 120. 120 sind keine 500. 120 sind ziemlich wenig. Und ich sage euch mal, die Hälfte von denen waren Kinder. Die Hälfte von denen waren Kinder. Das waren 120, das waren wahrscheinlich die 12 Apostel. Also Matthias ist ja neu dazugewählt worden als Apostel, waren wieder 12. Jetzt, wo Judas tot war. Die 12 Apostel mit ihren Frauen und Kindern und dann bist du bei 120. Das waren gerade noch der harte Kern, mehr nicht. 120, nach 3,5 Jahren lehren, predigen, heilen, Tote auferwecken. Alles Mögliche, phänomenal, fantastisch, wunderbare zu tun. Und hinterher hast du noch 120. Ich würde mal sagen, ja, es kann dich bedrücken. Und es hat den Messias seinerzeit bedrückt, dass er so viel abgelehnt worden ist. Er kam, hat seine besten Botschaften gepredigt und die Leute haben nur gegähnt. Er hat seine besten Witze gemacht und keiner hat gelacht. Alle diese Dinge. Jesus hat selber gesagt, o Korazin, o Bethsaida, wenn Tyrus und Sidon die Wunder gesehen hätten und die Worte gehört haben, hätten, die ich gepredigt habe, schon längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Er hat gesagt, woanders wäre es viel leichter für mich, aber Gott hat mir bestimmt, ich muss euch predigen. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und Leute, ihr seid wirklich verloren. Andere sind besser als ihr. Ich kann es kaum erwarten, auch anderen Leuten das Evangelium zu bringen. So hat Jesus teilweise geredet. Lies nach. Und ich will das ja für uns hier auch jetzt nützlich machen, diese Sache. Es hilft uns ja nichts, wenn Jesus enttäuscht war. Die Sache ist nur du, ist nur die. Du kannst auch dein Bestes geben. Du kannst dein Bestes geben. Du kannst machen, was zu tun ist und deine Aufgabe sogar besser machen als andere, die erfolgreicher sind als du. Du machst also deine Arbeit richtig gut und hast trotzdem keinen Erfolg. Du kriegst keine Anerkennung für das, was du tust. Jesus hat auch keine Anerkennung bekommen. Aber, sag mal aber. Doch, sagt Jesus, also ich habe für nichts meine Kraft verzehrt. Doch, sag mal doch. Dieses Doch gilt nämlich auch dir, wenn du in so einer Situation bist. Du hast alles gegeben, wirst aber nicht honoriert. Doch, mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Dein Lohn ist bei deinem Gott. Du hast die Beförderung nicht bekommen, du hast den Bonus nicht bekommen. Der Herr sagt zu dir, du kriegst Beförderung, du kriegst Bonus, du kriegst keine Panik. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Bonus. Moment, empfang das, nimm das an. Ja? Halleluja. Denn Jesus hat auch einen Bonus bekommen, sag mal jemand Amen. Er hat den Thron zur Rechten des Vaters bekommen, Halleluja. Ja, es ist gering, zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Eine Handvoll haben sich ja bekehrt zum Glück. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt und meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Also Jesus kriegt hier gesagt, diejenigen, die dich ablehnen, mit denen wirst du nicht ewig zu tun haben. Ich werde dich durchbrechen lassen und du wirst Erfolg haben vor den vielen. Viele werden zum Schluss von der guten Arbeit, die du tust, einen Nutzen haben. Oh, Halleluja. Oh, happy day. Sag mal mit mir, Gott belohnt meinen Gehorsam. Nicht das Resultat, auf das du keinen Einfluss hast. Die Sache ist nämlich die, du kannst einen Feigenbaum pflanzen. Du kannst einen Graben graben und du kannst den mit Dünger füllen. Dann kannst du das Ding gießen. Wenn es dann trotzdem keine Früchte trägt, dann ist es nicht deine Schuld. Du hast getan, was der Gärtner tun kann. Amen. Und es ist sehr interessant. Es ist sehr, sehr interessant. Zwei kriegen dieselbe Behandlung. Der eine blüht auf und der andere, der verkümmert, weil er in seiner Haltung schräg ist und bitter ist und verkehrt ist. Und da hast du die Hand nicht drauf. Manche, wisst ihr, ich kenne verschiedene Kulturen jetzt. Ich war auf 4 Kontinenten der Welt und hab vor wenigen Leuten, vor ein paar Dutzend gepredigt und vor vielen Tausenden habe ich auch schon gepredigt. Und es gibt Unterschiede in der Kultur. Die einen sind Besserwisser. Du predigst was und sie wissen sofort besser und haben was dazuzufügen. Und schaut mich an. Dieses Gefühl hast du da bei diesen Leuten. Andere dagegen sind wieder ganz anders. Die wollen feiern, die kommen in den Gottesdiensten, um zu feiern. In Afrika zum Beispiel, auch in schwarzafrikanischen Gemeinden. Da stellt sich der Prediger hin, oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und alle stellen sich hin und fangen an zu hüpfen und Gott zu loben und zu preisen. Bei uns wird man da stehen und sagen, was ist hier los? Absolut. So, es gibt also unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Prägungen. Deine Prägung muss die sein, ich bin dem Herrn gehorsam und ansonsten meinen Erfolg oder Misserfolg, der liegt bei ihm und nicht bei mir. Und ich mache, was zu tun ist und Gott sieht mich und er wird mich belohnen für das, was ich richtig tue. Amen. Und für das, was du nicht richtig machst, tust du rechtzeitig Buße. Okay. Gut. Nächster Punkt. Jetzt wird's heftig, denn nachdem Jesus jetzt halt so überliefert ist und verlassen worden ist von seinen ganzen Jüngern und noch dazu verleugnet worden ist, von seinen wichtigsten Mitarbeitern verleugnet worden ist, also das ist jetzt nicht nur mehr verlassen werden, sondern es ist auch noch nachtreten. Aber Jesus hat es verstanden, warum Petrus das gemacht hat. Der Stress und der Druck waren sehr, sehr groß. Die Heerscharen der Hölle waren in Gethsemane anwesend und auch an allen Orten bis zum Kreuz. Ja, und als Jesus dann starb, erst da hat sich dann die Atmosphäre verflüchtigt. Also diese bedrückende, dämonische, diabolische, horrormäßige Atmosphäre hat sich da erst wieder verflüchtigt. In der Zwischenzeit jetzt war es wirklich schlimm und Jesus weiß, wenn jemand unter Druck ist, dann macht er Dinge, die nicht so schlau sind. Petrus ging ja immerhin weg, ja, und hat bitterlich geweint. Deswegen hat Jesus auch dann zu ihm gesagt, nachdem er sich der Maria Magdalena geoffenbart hat, nach der Auferstehung, geh zu meinen Jüngern und Petrus. Und Petrus, Markus Kapitel 16, ich denke, es ist Vers 3 oder Vers 5. Der hat es ihm vergeben. Ich gehe nach Galiläa, wir treffen uns dort. Den Jüngern und Petrus, weil Petrus wahrscheinlich sich nicht bei seinen Jüngern gesehen hat, in seinem Versagen. Wenn du so krass versagt hast, der Herr hat die Umstände gesehen, unter denen du versagt hast. Und er sagt, hey, es ist alles gut. Mach dir keinen Kopf, bitt mich um Vergebung und dann vergebe ich dir. Und dann tust du so, als ob du nie gesündigt hättest. Amen. Lass mir da was einschieben. Das habe ich auf dem Herzen. Hatte ich gestern schon auf dem Herzen, dass ich das einschieben soll. Eine Frau begeht Ehebruch mit irgendeinem Kollegen, Spotsfreund oder sonst was. Und das ist jetzt nichts Neues, sondern das ist schon vor 10 Jahren passiert. Aber aus irgendeinem Grund hat sie jetzt plötzlich das Bedürfnis, also sie hat schon 1000 Mal Gott um Vergebung gebeten, es ist schon längst vergeben, aber jetzt hat sie irgendwie plötzlich das Bedürfnis, ihm ihre Verfehlung zu bekennen, ihrem Ehemann die Verfehlung zu bekennen. Und ich sage dir, lass es bloß bleiben. Lass es bleiben. Ja, warum soll ich das bleiben lassen? Ich muss mir das von der Seele reden. Ja, ganz genau, es geht um dich. und nicht um ihn. Denn wenn du ihm sagst, was du getan hast vor 10 Jahren, dann ist es so, als ob das für ihn, so als ob das gestern passiert wäre. Der Schmerz ist neu in ihm, obwohl das schon längst vergeben und vergessen ist, obwohl diese Beziehung, diese Affäre schon längst vorbei ist, ist das Leid in ihm dann vorhanden. Also wenn du ein Sadist bist, wenn du deine Beziehung, deine Ehe endgültig zerstören möchtest, dann tu das, dann beicht ihm das, dann roll dir das vom Herzen. Du kannst es aber auch anders machen. Du kannst sagen, hey, diese Last ist mir schon vor 10 Jahren vergeben worden, jetzt vergesse ich sie auch und tue so, als wäre es nie passiert. War für irgendjemanden, vielleicht nicht hier, aber irgendjemand hat mich gehört und du weißt jetzt Bescheid. Das klingt so freundlich und so, es klingt so fromm, so ehrlich, so aufrichtig. Du, ich muss dir was beichten. Nein, das musst du nicht. Wenn es vergeben ist, brauchst du nichts mehr beichten. Du hast es schon gebeichtet und zwar der Institution, die dir helfen kann, nämlich Gott. Und jetzt ist alles wieder gut. Du reißt hier nur Wunden auf oder schlägst neue Wunden, wenn du anfängst, hier plötzlich alten Kram hervorzuholen. Danke für das Donner der Amen, stimmt trotzdem. Jetzt lass mich zum leidenden Gerechten gehen, ihr Lieben. Jetzt kommt Hauptsache, jetzt kommen ganz wichtige Sachen. In Psalm 22, ich lese wieder vor und du sagst mir an, was du denken musst. Wenn ich heute nicht fertig werde, dann verschleppe ich diese Botschaft bis nächste Woche. Und mach dann weiter. Wenn du sagst, nein, dann sage ich doch. Aber es macht ja keiner. Also Vers 2 zunächst. Das ist 1000 Jahre geschrieben, bevor es passiert ist. Hör mal zu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und in der Nacht und so weiter. An wen erinnert dich das? An die letzten Worte Jesu am Kreuz. Na, das sind somit die letzten Worte Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Gott Jesus verlassen? Weil Jesus zu dem Zeitpunkt die Sünde der Menschheit, die Sündennatur angezogen hat. Jetzt pass mal auf. Er hat sich deine Sündennatur, deine Propensität, deine Neigung zur Boshaftigkeit, zur Schlechtigkeit, zur Sünde angezogen, damit du seine heiligmäßige, gottmäßige Jesus-Natur verliehen bekommst. Eigentlich hättest du dort hängen müssen und hättest sagen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin doch auch nicht schlechter gewesen als alle anderen. Und Gott sagt, ja, die denke ich jetzt ganz genauso wie dir am Tag des Gerichts. Das hat Gott nicht gefallen, deswegen hat er ein Lamm Gottes, einen Sündenbock installiert für dich. Deswegen hat Jesus gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat deine Gottverlassenheit, deine Gottverdammtheit, hat er sich angezogen, hat er auf sich genommen, damit du seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Fähigkeit, vor den Vater zu treten, verliehen bekommst, geschenkt bekommst. Es ist gute Nachricht, ihr Lieben. Das ist das Evangelium für Jesus, von Jesus. Amen. Und jetzt gehen wir mal runter zu Vers 11 zum Beispiel, auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an, von meinem Mutterleib an bist du mein Gott. Betrifft auch auf den Messias zu, auf Jesus. Und jetzt geht's weiter, ich muss ab Vers 17 lesen. Denn Hunde haben mich umgeben. Hunde sind Heiden. Die Juden haben Heiden, die nicht an Jahwe geglaubt haben, ganz gern mit Hunden verglichen, weil die sich nämlich oft wie Hunde verhalten haben. Also wenn du mal in einem Baals-Gottesdienst mit dabei warst oder in einem Astarte-Gottesdienst, da denkst du, du warst in irgendeinem Club, okay, in einem Club, in dem es ziemlich heftig zur Sache geht. Gut, also Hunde. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Wer war zur Linken und zur Rechten Jesu? Übeltäter waren damit gekreuzigt. Sie haben, Vers 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Wessen Hände und Füße haben sie durchgraben am Kreuz? Die von Jesus. Das hat David geschrieben 1000 Jahre, bevor es passiert ist. Merkt ihr das? Und es ist noch nicht einmal alles. Es geht noch weiter. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an. Sie schauen auf mich herab und sehen mich an. Also der liegt auf dem Boden. Und er sagt, alle meine Gebeine könnte ich zählen. Weißt du warum? Weil er nichts mehr anhat. Der sieht jetzt seine Knochen durch die Haut und durch die Verletzungen durch. Und jetzt pass auf, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Das könnte genauso gut in Matthäus Kapitel 26 stehen. Hoppla, weißt du was? Da steht genau dasselbe. Also hier ist geweissagt, dass einer durchbohrt wird, dass ihm Hände und Füße durchbohrt werden und dass er unter Übeltätern liegen wird, dass er von Hunden, das heißt von Nichtjuden, gemartert wird. Und zum Schluss heißt es, dass sie um seine Kleider würfeln. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Sie haben nicht nur jetzt den Gürtel, die Schuhe das Unterkleid wegen mir gegeben, sondern sie hatten noch das Oberkleid über. Das war zu gut, qualitativ zu hochwertig, dass sie es nicht auseinandergerissen haben. Stattdessen haben sie drüber gewürfelt. Ist genau so passiert, wie es geweissagt wurde, 1000 Jahre zuvor. Und jetzt muss ich sagen, Jesus ist zerschlagen worden, damit du nicht zerschlagen werden musst. Seine Wunden sind Symbole für deine Krankheiten. Das Blut, das er vergießt, ist symbolisch für das Leben, das du vergießt, für die Sünden, die du begangen hast. Eigentlich müsstest du unter die Übeltäter gerechnet werden, aber er hat sich an deiner Stelle, sag mal an, deiner Stelle da dazu zählen lassen. Und schau, wenn man Hände und Füße durchbohrt, dann bedeutet das, der kann irgendwo mehr hingehen, der kann auch nichts mehr tun. Normalerweise, wenn einer was tut, dann haut man ihm auf die Finger. Ich war noch in der Schule in den 60er, 70er Jahren, frühe 70er, da haben die Lehrer noch hingehauen. Ja, und manche, ich nie, mich haben sie nicht erwischt, ja, die mussten dann ihre Finger raushalten und dann hat der Lehrer mit dem Lineal draufgehauen. Ja, damit er den Blödsinn also nicht noch einmal macht, dieser Schüler, und sich das merkt. Und manchmal hat der Rektor Schneider sich einen Übeltäter waren meistens dieselben, über den Tisch gelegt, ja, und dann hat die ganze Klasse gezählt. Er hat mit dem Zollstock 1, 2, 3, zack, da draufgehauen. Wer weiß es auch noch? Na, wir haben es überlebt und die Generation, die da rauskam, war nicht einmal die allerschlechteste, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, gut, na gut, wie gesagt, muss jetzt da nicht abbiegen. Nur, schau, die Sache ist die, wenn einer richtig böse Taten tut, dann legt man ihm Handschellen an. Wenn einer noch bösere Taten tut, dann steckt man ihn in eine Einzelzelle. Legt ihn vielleicht sogar noch in Ketten, ja, damit er sich selber nichts tun kann. Und wenn jemand wirklich, wirklich, wirklich böse ist, dann fixiert man ihn so, dass er nichts mehr tun kann mit Händen oder Füßen. Der kann sich nicht mehr helfen, der kann gar nichts mehr tun. Jesus hat die schlimmsten und die bösesten und die übelsten und die schlechtesten Taten, zu denen der Mensch fähig ist, getragen. Dieses Angenageltsein spricht von der Härte der Strafe. Die Taten, die er mit den Händen getan hat, waren so schlimm, dass er die Hände nicht mehr benutzen darf. Und dieses hat Jesus getragen. Das sind also die übelsten Taten, die Gott in der Lage ist zu vergeben, wenn jemand zu ihm kommt, aufrichtigen Herzens zu ihm kommt und um Vergebung bittet. Und nicht nur Gott austricksen will wie Judas. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Judas ist auf einen grünen Zweig gekommen, aber er hat sich dort nicht erholt. Deswegen, wenn du also in einer Situation bist, in der du auch Blut an den Händen hast, jemand, der angenagelt ist, hat auch Blut an den Händen, das spricht auch. Wenn jemand Blut an den Händen hat, dann ist Gott willig und in der Lage, dir zu vergeben. Aber du darfst da nicht so weitermachen wie bisher, sondern du musst ganz dringend und unbedingt andere Taten tun, gute Taten tun. So wie du bisher Schlechtes getan hast, musst du jetzt anfangen, Gutes zu tun. Du musst Gott klar machen, dass du das ernst meinst. Wenn du ihn davon überzeugen kannst, dass deine Bitte um Vergebung ernst gemeint ist, bekommst du von Gott neues Leben. Aber eines musst du auch wissen, Gott lässt sich nicht verschaukeln. Und Gott hat eine harte Gerade, ja. Wenn er hinhaut, dann wackelt's. Also, das ist nichts, womit man spielen kann. Sondern wenn man zu Gott ergeht mit diesen Dingen und eine echte Vergebung für schlimme Dinge haben will, muss man das ernst meinen. Und dann Gott beweisen, dass man es ernst gemeint hat, durch die nachfolgenden Taten. Gut. Wir machen dann nächste Woche bei Jesaja 53 weiter und schauen uns das an und studieren, was es für uns bedeutet, ganz klar. Tja, die Sache ist die. Ich möchte durch diese Besprechung dieser Sachen in dir ein Bild von Jesus und vom Werk Christi erzeugen, dass du Jesus auch plötzlich erkennst und dann ihn in deinem Leben hast. Größere Gebetserhörungspower hast. Können wir alle gut brauchen. Sagen wir jemand Amen. Ja, ich spreche da also auch mich an, ganz klar. Aber ich weiß den Weg dorthin. Und der Weg ist der, den die Jünger von Emmaus auch gegangen sind. Wir brauchen das Wort Gottes, wir müssen das Wort Gottes erklärt bekommen, wir müssen es verstehen. Und dann plötzlich, ohne dass wir groß dran denken, in einem genehmen Moment, vielleicht beim Abendmahl, ja, wenn Jesus das Brot bricht, boom, wird uns etwas bewusst. Jesus ist ein Heiler, Jesus ist ein Geber, er ist ein Versorger, er gibt Frieden. Plötzlich macht sich ein Frieden in dir breit, wie du ihn nie gekannt hast. Das ist alles im Bereich des Möglichen, des Machbaren, aber der Weg dorthin führt über das Wort Gottes. Deswegen sprechen wir also über diese Dinge. Ja? Und wir müssen nächste Woche da weitermachen. Amen. Falls du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen. Bet einfach mit. Wir beten alle miteinander. Sag mal mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Und jetzt bist du von neuem geboren, jetzt bist du ein Kind Gottes. Und ich ermutige dich, steck deine Nase in die Bibel hinein, lies das Johannesevangelium und dann gleich weiter die Apostelgeschichte und dann den Römerbrief. Und schau mal aus nach einer Gemeinde, nach einer lebendigen christlichen Gemeinde, die die Bibel glaubt und predigt. Und ansonsten kannst du natürlich immer Online-Kirche einschalten, preis dem Herrn, im Fernsehen oder im Internet, da findest du uns und der Herr wird dir begegnen. Amen.